Wir kommen jetzt bei der Geschichte Abrahams, im Kapitel 1. Mose 12, an die Verse 10 bis 20. Wir haben ja gerade eben gesungen, das ist ein großes Bekenntnis, mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Können Sie das so freimütig singen? Wir müssen ja aufpassen, dass wir nichts Unwahres singen. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Wir haben heute eine bedrückende Geschichte, dass Abraham nicht am Wort Gottes bleibt, sondern ihm ungehorsam wird. Wir würden, wenn wir die Lebensgeschichte eines Menschen, den wir verehren, schreiben, würden wir sowas überspringen oder verdrängen. Die Bibel bringt das uns zum Nutzen, uns zur Lehre. Es kam aber eine Hungersnot in das Land, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Sowas können nur Männer sagen, dass es um ihretwillen wäre. Es ist alles immer nur für die Frauen, was wir tun und letztlich doch um unser Leben zu retten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarahs, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester? Sodass ich sie mir zur Frau nahm und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Herr, du hast uns von eigenen Wegen zurückgebracht, bewahre uns auch vor neuen törichten Wegen. Amen. Ich schätze sehr die Bürger der freien Reichsstadt Ulm. Das kommt sicher daher, dass ich ein Mädchen aus Ulm lieb gewann, die heute meine Frau ist. Aber es stimmt ja, die Ulmer sind gescheite Leute. Nicht wegen den Ulmer Schachteln und auch nicht wegen dem nassen Flug des Schneiders von Ulm. Sondern Sie wissen doch, warum die Ulmer so klug sind. Sie hatten mal eine ganz große, schwierige Not zu lösen. Ein großes Fahrzeug mit Langholz kam nicht durch das Tor hindurch, weil einfach die Balken viel zu lang waren. Und wie das dann so heute bei unseren Politikern ist, ein Krisenstab tagte nonstop und es wurden Sitzungen des Gemeinderats abgehalten. Und der Bürgermeister gab schließlich schweren Herzens schon die Einwilligung, dass das Stadttor abgebrochen wird, weil er sagt, ja, helf, was helfen mag. Das Langholz muss rein, bis dann einer dieser schlauen Ulmer einen Spatzen sah, den Ulmer Spatzen, der mit einem Halm in einen Mauerritz wollte und nicht reinkam, weil er quer in seinem Maul war. Und dann nahm der den Halm plötzlich anders, längs, und dann kam der durch den Mauerritz durch. Und die Ulmer haben auf einmal gemerkt, aha, so herum muss man das anpacken. Das muss man ja ganz anders machen. dass der Abraham ein solcher Tölpel sein könnte, ein solcher Kindskopf, der die Sachen ganz falsch anpackt, wo man doch so gar nicht durchkommt. Nein, das verstehen wir nicht. Man kann sich vielleicht über ihn ärgern und sagen, Mensch, was macht der für eine blöde Kehre bloß? Was macht denn der Abraham? Gerade am letzten Sonntag haben wir es noch gehört, wie Gott ihn ruft, ihn zum Segen setzt, ihn durch dieses Land führt. Dieses Land will ich dir geben und hier sollst du ein Segen sein. Und dann auf einmal rennt Abraham davon in die falsche Richtung. Da zog Abraham nach Ägypten. Und was ist mit seinem Glauben? Was ist mit seinem Gehorsam? Er hat doch der Weisung Gottes folgen wollen, in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist eine erschütternde Tatsache, dass man uns im Glauben ganz leicht abbringen kann. Ich kann mir vorstellen, denn Abraham hat man mit Spott und mit Gelächter und mit Verachtung und mit Druck und mit Verfolgung gar nicht von seinem Kurs abbringen können. Da war er unbeweglich. Aber das kam ja ganz anders. Da kam eine Hungersnot. Und plötzlich in der Hungersnot sagte er, ja, was mache ich jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Mit dem hat er gar nicht gerechnet. Das war unerwartet. Und dann handelt er, so wie wir alle das machen, du musst doch schließlich auch etwas tun. Jetzt bitte, nimm dein Schicksal entschlossen in deine Hand. Ich habe heute meine Predigt überschrieben, wenn man sich selbst mehr zutraut als Gott. Dass das bei Abraham auch eine Not war, das sollen wir wissen, weil es ja bei uns immer so ist. Dann sagen wir so schnell, ich kann ja nicht da sitzen mit gefalteten Händen und warten, bis Gott mir irgendwo heraushilft aus dieser Not. Jetzt muss ich eben auch mal ohne Gott schließlich meinen Weg gehen und das wird schon wieder richtig werden. Da zog Abraham nach Ägypten und das war nicht der Weg Gottes. Es steht nicht in der Bibel drin, dass das von Gott verboten war. Steht auch nicht drin, dass das böse war. Aber es ist doch so wichtig, dass Gott seine Leute führt und leitet. Wollen sie ihr Leben eigentlich anders haben als von Gott geführt und von Gott geleitet? Mir begegnet das immer wieder in Gesprächen mit Christen, dass dann manche sagen, ja, das ist schon recht, dass man Gott vertraut, aber so ganz und so völlig Gott vertrauen, das kann man doch nicht in den Fragen des täglichen Lebens, wenn die Entscheidungen fallen. Wie wollen Sie es eigentlich machen? Kann man Gott vertrauen oder kann man ihm nicht vertrauen? Und der Teufel, der in der Bibel als der Versucher beschrieben wird, der hat als erstes beim Auftreten Jesu probiert, Jesus an der gleichen Stelle zu Fall zu bringen. Als Jesus hungerte, sagte er, da, bitte, mach doch was. Es war nicht böse. Warum soll Jesus nicht aus Steinen Brot machen? Aber es war nicht von Gott geführt. Es war nicht von Gott gewollt. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Aber das steht nicht in der Bibel. Das ist ein teuflisches Wort. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ein Abraham muss doch wissen, wo will Gott ihn haben? Wo braucht ihn Gott? Damit wird nicht unsere eigene Entscheidung oder unser Denken mies gemacht. Es ist doch wunderbar, dass wir die Gabe haben, selber Entschlüsse zu fassen und auch einen Willen. Apostel Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Jesu Christi. Meine Gedanken, mein Wille, der muss sich unter die große Königsherrschaft Jesu stellen. Und es wird in unserem Leben sehr bedrohlich und sehr gefährlich, wenn ich nach meinen eigenen Gedanken entscheide, nach meinen eigenen Überlegungen mein Leben führe. Und plötzlich passiert das, was Abraham erleben muss in Ägypten. Und Gott ist nicht mehr bei ihm. Gott hat ihn verlassen. Gott ist weg. Mein erster Punkt, die falsche Kehre.
Er handelt
in der Not, rasch, aber ohne Gott. Und ich finde das so groß, dass das in der Bibel steht. Und das ist ja jetzt Zufall, dass wir das gerade heute bei den Konfirmanden haben. Ich dachte zuerst, passt das an diesen festlichen Tag hin? Doch genau. Es geht darum, ob ich mein Leben selber führe oder ob es Gott führt. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Ja, ist das wirklich so, dass ich Gott vertraue? Mein zweiter Punkt, da hilft auch kein Trick. Da hilft auch kein Trick. Also wir können jetzt die Geschichte, die wir da von Abraham lesen, tausend und abertausendfach aus unserem Leben mit ähnlichen Situationen nachzuerzählen. Wir haben ja genau dasselbe erlebt. Es war gar nicht schlimm, was wir gemacht haben. Es war gar nicht besonders böse. Es war gar nicht besonders sündig. Aber plötzlich hatten wir den Segen Gottes nicht mehr. Und Gott war von uns gewichen. An was merkt man denn das? Das merkt ja Abraham nur an dem, dass er plötzlich in Gefahr war. Die Ägypter stellten seiner Frau nach. Ja, aber warum war das plötzlich in Ägypten gekommen? War das bei den Kananäern nicht so? So wie ich die Völker kenne, ist das zwischen Ägyptern und Kananäern im Schürzenjagen kein großer Unterschied. Warum hatte eigentlich Abraham bei den Kananäern nicht die Angst? Warum hat er da nicht seine Frau als Schwester ausgegeben? Ach ja, da hat er ja den Schutz Gottes gehabt. Und auf einmal merken wir, in die falsche Richtung gegangen, falsch etwas angepackt und dann gibt's kein Durchkommen mehr. Dann muss alles niedergerissen werden, der falsche Weg muss weiter getrampelt werden in der ganz falschen Richtung. Er kann den Schutz Gottes nicht mehr wissen und nicht mehr haben. Vielleicht hat sich Abraham eingeredet, ich lege das mal in die Geschichte hinein, dass er sagt, das ist ja nur ein paar Monate. Wenn die Hungersnot wieder vorüber ist, gehe ich ja wieder zurück nach Kanaan. Dann gehe ich wieder dorthin, wo Gott mich führt. Wir machen das so gerne. Für ein paar Wochen, ich will nur aussteigen. Ich stecke gerade in der Prüfung. Ich habe es gerade so schwer. Bei mir häufen sich die Probleme so. Ich will mal nicht mehr so ganz Gott vertrauen. Ich möchte mal mein Leben jetzt selber in die Hand nehmen. Wenn man sich selber mehr zutraut als Gott, das geht schief. Der Abraham, der so viel gewagt hat, der so viel geopfert hat, der seine ganze Freundschaft hergab in seiner Heimat Ur und dann in Haran noch einmal und dann wegzog. Und er war so gefährdet. Und dann versucht er es mit einem Trick. Ein Trick, dass er sagt, ja, Sarah, jetzt müssen wir gucken, wie wir unser Leben retten. Wir sind in einer ganz schlimmen Lage. Interessant, er redet mit Sarah über das Problem. Warum redet er eigentlich nicht mit Gott drüber? Er kann ja mit Gott gar nicht drüber reden, weil er merken würde, es war ein eigener Weg, der nicht mit Gott besprochen war. Ich habe ja gar nicht das Ja Gottes. Jetzt redet er stundenlang mit der Sarah drüber und sagt, du, wir müssen einen Weg finden. Und jetzt wird alles so verlogen, so unwahr. Sie ist meine Schwester. Jetzt muss man ganz genau sagen, bei Abraham gab es ja den besonderen Fall, dass die Sarah wirklich seine Halbschwester war. Also manche haben gesagt, er hat ja gar nicht richtig gelogen. Und doch wäre das geschönt. Für Menschen, die Gott vertrauen, gibt es auch keine Halbwahrheiten. Da gibt es auch keine Tricks. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kaufmann gesprochen und dann reden wir über ein Problem, dass er da was verkaufen will und sagt, ja, Sie können das ja eigentlich ganz trickreich verkaufen. Er sagt, also wissen Sie, das ist gleich von mir hören. Ich kann das gewissensmäßig nicht. Wunderbar. Wenn einer sagt, dann liegt der Segen Gottes nicht mehr auf meinem Leben. Auch wenn man die Wahrheit nur ein wenig schönt und nur ein wenig verdreht, es stimmt nicht und Gott will klare Verhältnisse bei seinen Leuten haben. Das betrifft alles, was wir reden und tun und erst recht bei Abraham. ist ja nicht nur bei ihm erzählt, wir sehen das selbst bei dem großen David, der ein solcher Gottesmann war, dass keiner von uns sich mit ihm vergleichen kann. Aber auch bei David kommt das einmal vor, er dachte in seinem Herzen. Und dann beginnt ein ganz schlimmer Irrweg, eine blutige Geschichte mit vielen Morden. Es war noch lange, bevor er König wurde. Er dachte in seinem Herzen. Wenn wir die eigenen Gedanken in unserem Herzen ohne Gott machen, dann kommt immer Unsinn heraus. Und dann hilft nur Rückkehr an den alten Platz zurück. Aber dort in Ägypten ist merkwürdig, es steht da, dass Abraham für dieses Trickmanöver sehr viel Geschenke erhält von Pharao. Er bekommt Esel, Rinder und Kamele. Wer auf das äußere Glück sieht, der muss immer sagen, guck, so kommt man durch die Welt, so ist man ein gemachter Mann. Du musst eben bloß 5 gerade sein lassen, darfst nicht so genau nehmen mit dem Wort Gottes, dann wirst du reich, das glaube ich gleich. Aber für glaubende Menschen ist dies kein Argument. Weil sie sagen, ja, ich habe viel Geld dabei verdient. Es könnte ja sein, dass man in unserer Welt vielleicht nur viel Geld verdient, wenn es irgendwo nicht ganz stimmt. Könnte ja sein. Sie müssen sich selber prüfen, ob das Segen Gottes ist oder ob das durch die Lüge kommt. Und dann passiert noch etwas Merkwürdiges, dass der Schutz Gottes auch über den untreuen Abraham weitergeht. Er hat etwas Böses getan. Er hat die Unwahrheit geredet. Und Gott schützt ihn dennoch. Sehen Sie, auch wenn wir untreu sind, ist Gott immer noch treu. Und er steht immer noch zu uns. Sonst wären wir schon lang in die Abgründe hinuntergefallen, wenn Gott uns nicht unverdient lange nachgelaufen wäre. Er hat den Abraham noch geschützt. Und es sind Krankheiten im Hause Pharaos ausgebrochen, dass dieser Mann, der in fremden Religionen lebt, überhaupt unsicher wird und sagt, was ist denn da los? Da stimmt was nicht. Er, der irgendwo den Neid der Götter fühlt, der wird wach. Nur Abraham wird nicht wach. Nur Abraham fragt nicht. Und das ist auch gut, dass wir das auch heute in der Gegenwart der jungen Menschen sagen, dass Gott die Ehe so wichtig ist und die Reinheit eines Menschen so wichtig ist. Wir können doch sagen, was ist denn schon dabei, wenn die Sarah eine Zeit lang mit dem Pharao zusammenlebt? Gott will das nicht. Es liegt kein Segen drauf und kein Mensch wird glücklich mit einer unrechten Beziehung. Und darum sagt Gott Nein und lässt das alles zerbrechen. Sehen Sie, da liegen doch so viele Nöte bei uns. Jetzt müsste man seelsorgerlich weitermachen, gerne nach dem Gottesdienst. Bleiben Sie hier, da sind Leute da, die mit Ihnen drüber reden. Ist das vielleicht bei mir auch im Leben so? Ich komme aus den Problemen immer raus. Kann das vielleicht sein, dass Gott die Probleme erst groß werden lässt, dass wir überhaupt mal innehalten und sagen, Herr, wo soll es denn weitergehen? Und es könnte auch sein, dass wir in der Kirche unter den Christen sehr viel reden. Aber der Gehorsam fehlt. Und zwar der letzte Gehorsam, der alles nur von Gottes Wort will und nimmt. Ein Stück weit, ja, aber ganz. Es geht doch um deinen Segen, Abraham. Es geht doch um dein Leben. Gott will dir doch nichts rauben. Gott will doch dir keine Freude nehmen. Meinen Sie, Sie würden in Ägypten glücklich, wenn Sie Gott davonlaufen? Meinen Sie, Sie würden auf einem eigengewählten Weg auch nur ein Stückchen Lust und Befriedigung finden? Nie. Sie werden immer nur belastet mit Sünden und unbefriedigt zurückkehren. Mein letzter Punkt, viel ging kaputt. Nicht an den Viehherden. Abraham zieht als reicher Mann zurück. Wieder könnt ihr sagen, es war erfolgreich. Auf das darf man nicht schauen. Der irdische Besitz ist nie ein Zeichen des Segens Gottes. Etwas anderes ging kaputt. Pharao macht dem Abraham ernste Vorhaltungen und sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Och, Abraham sagt, hab ja nicht wissen können, dass du drauf hörst. Ich habe denken müssen, wir werden einmal unsere Nachbarn und Freunde am jüngsten Tag dastehen und sagen, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Dass es ein Gericht gibt, dass es eine Verdammnis gibt, dass man Gott mit ganzem Herzen suchen muss. Wir haben immer nur gemeint, das sei ein Spleen von euch, ihr seid vielleicht ein bisschen überkandidelt. Es ist so wichtig, dass wir es den anderen sagen. Abraham war nicht mehr glaubwürdig. Und die Frage, ob Christen glaubwürdig sind, hängt doch daran, ob sie das nicht bloß predigen, sondern ob sie das auch selber leben, was sie predigen. Vorher haben wir oft gehört, wie Abraham dem Herrn einen Altar gebaut hat und dort hat er seine Lieder gesungen und hat den Namen des Herrn gepredigt. In Ägypten hat er nicht gepredigt. Und wenn wir manchmal keinen Mut und keine Freude haben, den Mund aufzumachen vor unseren Mitmenschen, dann kann das ja auch der Grund sein, dass wir gar nicht können. Es klingt ja unglaubwürdig. Meine Kollegen wissen doch, dass ich das gar nicht praktiziere. Und meine Familienmitglieder wissen doch, wie das bei mir überhaupt nicht übereinstimmt mit meinem Leben. Abraham konnte gar nicht predigen in Ägypten und das ist kaputt gegangen. Er konnte nicht mehr einen Segen sein. Er konnte doch auch nicht den Menschen sagen, verlasst euch auf den Herrn. Aber bitte nicht immer, in den anderen Fällen müsst ihr auch entschlossen euer Schicksal selber in die Hand nehmen. Eine feste Burg ist unser Gott, aber am besten ist, du sorgst selber für dich. Sie können ja jedes Bibelwort auf den Kopf stellen, wenn Sie so leben wie Abraham. Ist das eigentlich wahr? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Ist das wahr? Ihr Konfirmanden, das habe ich euch vorher gesagt, bei jedem Wort fragen, ist das wahr? Wir wollen euch keine Märchen erzählen, sondern ist das wahr, kann man das erleben in den Krisen, in den Gefährdungen des Lebens? Kann man sich Gott so verschreiben mit Haut und Haar? Kann man ihm blind vertrauen? Kann man darauf warten, dass er uns auch in den Hungersnöten führt? Gut, ihr Konfirmanden, dass ihr da auch Gemeindeglieder habt und freut euch, wenn ihr auch ganz Alte seht. Bei uns sind gar nicht viel Alte in der Gemeinde, sollt ihr nie sagen. Aber wir ehren die Alten, weil die euch viel erzählen könnten von eigenen Irrwegen und von der Erfahrung, wie nur der Herr nicht enttäuscht und wie er durchträgt. Mir ist das ganz wunderbar, dass am Ende der Geschichte dasteht, dass es eine Vergebung gibt und dass Gott mit dem Abraham wieder anfängt. Sonst hätte ich gar keinen Mut, weiterzumachen. Ich darf wieder zurück von den eigenen Wegen. So herum geht's nicht. Wir lachen über den blöden Witz vom Ulmer Spatzen, aber dass wir meistens quer durch wollen, bei der Führung Gottes, das wollen wir nicht wahrhaben. Und dabei machen wir es so. Wir scheitern, und es ist gut, dass wir uns die Köpfe wundschlagen. Auch in vielen Hindernissen im Leben, gut so. Gott ist nicht zu Ende mit uns. Er will uns wieder zurückbringen an die alten Stellen, wo er uns segnen kann. Und er holt einen Abraham wieder zurück aus Ägypten. Dort braucht ihn der Herr nicht. Er braucht ihn dort in Kanaan, im Südland, in der Steppe. Und er geht wieder dorthin, wo Gott ihn hinstellt und wo er zum Segen sein kann und wo er wieder seine Lieder singt und wo er wieder predigen kann. Ich darf Ihnen zum Schluss das einfach anbieten, dass Sie jetzt ganz konkret sagen, Herr, ich will brechen mit manchem Irrweg in meinem Leben, will zurück auf den alten Weg und dir danken, dass du für mich führst und dass man dir völlig und ganz vertrauen kann. Amen.